Die Gewinnung von Neukunden ist bis zu 5-mal teurer als die Bindung von Bestandskunden. Und die Erfolgsquote beim Verkauf an bestehende Kunden liegt bei 60-70%, bei Neukunden bei 5-20%.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Eine ganze Reihe an Gründen, warum wir uns mehr mit dem ganzen Thema Customer Retention auseinandersetzen sollen. Und wie es der Zufall so will, habe ich den perfekten Gast dafür. Bei mir ist Markus Zensen. Er ist nämlich Director Customer Retention bei Aux Money. So, lieber Markus, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Du hast einen ungewöhnlichen Jobtitel, würde ich mal sagen. Also darüber bin ich irgendwie bei dir direkt gestolpert, weil Director Customer Retention gibt es, glaube ich, bei LinkedIn das Jobprofil nicht ganz so oft. Was macht ein Director Customer Retention?
Ja, es ist eigentlich klassisches Bestandskundenmarketing. Der Vorteil bei uns, bei Aux Money, ist eben, dass wir das Bestandskundenmarketing als separate und eigenständige Unit aufgehängt haben, neben dem Neukundenmarketing. Klassischen Unternehmen hat man oft das Bestandskundenmarketing als Teil des Gesamtmarketings und bei uns ist es mit eigener Umsatzverantwortung Top-Level im Growth-Bereich als eigene Unit aufgehängt. Und deswegen Director Customer Retention fürs Bestandskundenmarkt.
Sehr schön. Für alle, die es skandalöserweise vielleicht Aux Money noch nie gehört haben, was macht ihr eigentlich?
Wir sind ein in Europa führendes Online-Portal für Konsumentenkredite. Und bei uns ist eben auch das Besondere, dass der gesamte Prozess digitalisiert ist und online. Das heißt, man setzt sich zu Hause aufs Sofa und kann direkt online Kredit beantragen, schnelle Auszahlung. Das ist so unsere Stärke.
Und Director Customer Retention, du bist wahrscheinlich nicht die letzten 30 Jahre schon mit diesem Jobtitel unterwegs. Wie bist du in diese Richtung gekommen?
Ja, spannend, dass du es fragst. Das ist vielleicht etwas unkonventionell. Ich bin tatsächlich ursprünglich Ingenieur und bin mehr oder weniger zufällig damals über die Beratung im CRM gelandet, aber eher so Sales und Service CRM. Das heißt eher so die operativen Prozesse. Und vor 10 Jahren ungefähr bin ich im Marketing gelandet, direkt schon im CRM. Also klassisches Marketing-CRM. Und seitdem habe ich links und rechts mal geschaut, auch Richtung Brand, Performance-Marketing, Neukunden. Aber meine Heimat ist tatsächlich dann das CRM und Neukunden, Bestandskundenmarkt.
Da hast du ein schönes Stichwort, nämlich geliefert direkt Neukunden. Wenn ich mir das anschaue, wenn ich den Großteil meiner ganzen Podcast-Episoden, das sind auch über 300, die ich jetzt gemacht habe, der Großteil, würde ich sagen, drehte sich eher um das Thema Neukunden, Kundengewinnung, Performance-Marketing etc. Da werden ja Millionen, eigentlich realistischer gesehen Milliarden, werden ja, sag ich mal, hauptsächlich Meta und Google da irgendwie auf den Hof gekippt. Für Bestandskunden, das ist irgendwie so das Stiefkind, da kümmert sich keiner drum. So jetzt mit deiner Vita bist da mehrere Stationen durchlaufen. Woran liegt das?
Ja, also das habe ich mich tatsächlich schon häufig gefragt. Und jetzt habe ich natürlich als Vorbereitung für den Podcast auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich denke, es liegt an mehreren Dingen. Also Nummer eins ist, dass Neukundenmarketing einfacher und sichtbarer ist. Also sichtbarer vor allen Dingen im Sinne von KPIs und das, was man so kennt. Also ich kann leicht erzählen, ich habe so und so viel 1.000 Neukunden gewonnen. Wir haben so und so viel mehr Umsatz aus Neukunden herausgezogen. Das ist einfacher als über KPIs wie Customer Lifetime Value zu sprechen oder Repeat Rates oder sowas. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere ist, dass doch relativ viel Komplexität hinter dem Bestandskundenmarketing hängt, was Richtung Datendimension geht, KPIs, die ich gerade gesagt habe. Also das heißt, das einfache Flash hier sozusagen ist das Neukundenmarketing. Und ich sag mal, der unsichtbarere Bruder, die unsichtbare Schwester ist das Bestandskundenmarketing. Was natürlich schade ist, weil wenn ich jetzt gerade bei uns schaue, kann ich gleich vielleicht nochmal näher drauf eingehen. Wir bringen das ja Top-Level zusammen. Und wir haben tatsächlich im Bestandskundenmarketing die beste Marge, die beste Conversion, gerade weil wir besonders kosteneffizient sind und das dann eben entsprechend auch steuern können. Und das ist schade, dass das in vielen Unternehmen eben nicht aktiv gesteuert wird.
Ja, ich bin gerade, als du einleitend gesagt hast, naja, weil Neukundenmarketing ist einfacher. Also, Moment, also wir hatten ja gerade, ich hatte ja eingangs gesagt, 60-70% Conversion Rate bei Bestandskunden, du sagst auch gerade, also die Conversion Rate, die Marge viel, viel besser, aber es ist nicht so einfach, weil...
Einfach zu verstehen.
Genau, nicht einfach zu verstehen. Andere KPIs plus andere Komplexität dahinter. Genau. Wie spreche ich denn Bestandskunden an? Eigentlich gezielt, dass ich da nicht auch einfach die Bestandskunden mal totschlage mit neuen Angeboten.
Genau.
So, das heißt, eigentlich ist es ein No-Brainer zu sagen, ich investiere Vollgas in Bestandskundenmarketing. Es funktioniert. extrem gut, wenn man es gut macht. Gleichzeitig ist es nicht so einfach, dann zuzuheben. So, für alle, die das jetzt noch nicht komplett gefressen haben und sagen, okay, Markus hat recht, gehen wir mal voll rein. Was sind so die Vorteile, wenn man sich wirklich mal sehr intensiv damit beschäftigt, wenn man sich wirklich auch fokussiert drauf und sagt, so, wir stecken jetzt Energie, Daten, Tool, Stack etc. genau auf dieses Thema und investieren da wirklich nachhaltig?
Also Bottomline ist es ein höherer ROAS und eine bessere Budgeteffizienz. Also Return on Ad Spend und bessere Budgeteffizienz. Das ist so die eigentlich die platte Aussage. Was ich, glaube ich, ganz interessant finde, ist dieses Zusammenspiel. Also man hat einmal CAC, also sprich Customer Acquisition Cost im Neukundenmarketing. Das ist relativ teuer. Google, Meta etc. lassen sich das immer teurer bezahlen. Die Preise werden immer höher. Und auf der Bestandskundenmarketing-Seite haben wir eben den CLV, also den Customer Lifetime Value. Und damit generieren wir Marge und finanzieren quasi die Customer Acquisition Cost. Das ist so ein Geben und Nehmen quasi. Hohe Customer Acquisition Costs sind nur dann möglich, wenn ich das über ein CLV, also langfristigen Kundenwert quasi querfinanziere. Mhm. Und umgekehrt können wir natürlich im Bestandskundenmarketing nicht arbeiten, wenn keine Kunden reinkommen. Und die kommen aus dem Neukundenmarketing. Die Herausforderung aus meiner Sicht ist nur, man konzentriert sich sehr stark aufs Bestandskundenmarketing, aufs Neukundenmarketing. Das heißt, wir haben sehr stark die Denke, ich wachse, ich bekomme mehr Kunden. Wenn man denkt viel über Budgeteffizienz im Sinne von Cost per Conversion etc. nach und wie viel kann ich mir leisten. Und das Bestandskundenmarketing geht so ein bisschen unter. Da denkt man sich, ja, Bestandskunden sind eh da, die Umsätze mache ich eh, das läuft so mit. Aber es ist mindestens genauso komplex wie das Neukundenmarketing. Das heißt, ich muss es aktiv steuern und da lassen aus meiner Sicht viele Unternehmen Geld auf der Straße und Geld liegen, weil sie einfach sagen, das sind Umsätze, die eh kommen. Da kümmere ich mich nicht großartig drum. Ich wachse im Neukundenmarketing Vollgas. Und das ist oft schade tatsächlich.
Genau, die Umsätze kommen eh von alleine. Ist deine These dann, dass die meisten Unternehmen da einen großen Teil von dem Potenzial einfach liegen lassen, weil sie sich mit dem zufrieden geben, was ohne Mühe reinkommt?
Genau, im Bestandskundenmarketing.
Genau.
Also man muss auch überlegen, die beiden Bereiche ticken auch aus meiner Sicht komplett unterschiedlich. Im Neukundenmarketing schaue ich mir an, wie viel Budget habe ich zur Verfügung, wie viel kann ich im Mediabereich ausgeben. Das heißt, ich habe unlimitiertes Potenzial grundsätzlich, was Neukunden angeht, aber ich habe limitiertes Potenzial, was mein Budget angeht, das ich ausgeben kann. Mhm. Im Bestandskundenbereich habe ich ein bestehendes, festes Asset. Ich habe nur eine bestimmte Menge von Bestandskunden, mit denen ich arbeiten muss. Die Mediakosten sind aber extrem gering. Das heißt, für E-Mail-Marketing, auch für Print-Marketing, muss ich relativ wenig Mediakosten investieren. Mhm. Es geht in erster Linie darum, ein Asset von Bestandskunden so zu vermarkten, dass ich das Maximum rausholen kann.
Ja, stimmt. Dann haben wir so dieses Thema Minimal-Maximal-Prinzip, was ich irgendwann mal im Studium gelernt habe und tatsächlich dann, obwohl in beiden Fällen ja Maximal-Prinzip aus dem bestehenden Budget das Maximum rausholen an potenziellen Neukunden und bei den anderen also aus bestehenden Asset, also adressierbare Menschen. Die Zielgruppe ist hier sehr klar auf eine Person runtergebrochen, limitiert.
Genau. Und es ist einfach an der Stelle wichtig, sich anzuschauen, wie manage ich diesen Kundenbestand. Also es gibt so die Klassiker, dass ich jetzt sage, ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich mache einmal 10% mehr Umsatz aus meinen Bestandskunden, könnte ich easy realisieren, indem ich einfach die Frequenz hochdrehe meines Marketings. Dann verbrenne ich mir die Leute und verliere mittelfristig den Customer Lifetime Value. Das heißt, in Summe verliere ich. Könnte ich aber machen. Das heißt, diese ganzen Balancen zu finden, wie manage ich dieses Asset-Bestandskunden richtig, das ist die Herausforderung.
Ja, dann haben wir direkt mal mehrere Faktoren, die wir mal uns anschauen können. Also das Thema wäre Frequenz. Mhm. Das Thema wäre wahrscheinlich auch Thema Pricing, wo man wahrscheinlich auch viel machen kann. Also oft ist ja irgendwie, dass Bestandskunden irgendwie Discounts kriegen und halt eben da irgendwie Kundenbindung betrieben wird. Ich kenne es sogar von einem Kunden, die haben halt eben gesagt, also gibt es einen Fan-Bonus quasi, die zahlen mehr, weil das sind treue Kunden.
Ja.
Höhere Zahlungsbereitschaft, wo ich auch denke, okay.
Ja, ja. Also da gibt's. Also man muss sich überlegen, wie steuere ich das am besten. Ich finde es aber tatsächlich interessant, wenn es für dich in Ordnung ist, nochmal so einen Schritt zurückzugehen
auf
dem Setup, was wir bei Aux Money haben, weil ich das wirklich nochmal klar machen möchte und was auch der Vorteil an der Stelle ist. Ich habe mir das im Vorfeld mal überlegt. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Supermarkt warst und dir eine Apfelschorle geholt hast. Die schmecken nie. Du findest nie die richtige Apfelschorle mit der richtigen Mischung aus Apfelsaft und Wasser. Und so ist Bestandskundenmarketing und Neukundenmarketing sind wie Wasser und Apfelsaft. Und wenn ich die Kontrolle aus der Hand gebe und jemand anders mischen lasse, dann kriege ich immer die nicht perfekte Lösung. Mhm. Bei uns bei Oxmoney machen wir es so, wir haben zwei komplette unterschiedliche Units mit eigener Umsatzverantwortung, Bestandskundenumsatz und Neukundenumsatz, und mischen die Top-Level unterm C-Level direkt im Growth-Bereich und sagen, wie können wir die aktuelle Margensituation optimieren, wie können wir auf die aktuelle Marktsituation am besten reagieren, indem wir das Top-Level zusammenmischen, statt es operativ die Grenzen verwischen zu lassen, sozusagen.
Aber grundsätzlich habt ihr da, sag ich mal, Silos, ganz doof gesagt. Bestandskundenmarketing machst du und tauscht dich zwar mit dem Kollegen, der dann Neukundenmarketing macht, aus, aber ihr arbeitet komplett autark.
Wir arbeiten komplett autark, aber es ist überhaupt kein Silo. Also wir sind beide enge Kollegen, stimmen uns ab. Gerade Messaging, es geht ja auch im Brandbereich, geht es ja auch darum zu sagen, Tone of Voice und solche Geschichten. Also wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber dadurch, dass die Bereiche unterschiedliche Strukturen des Managements und der Art und Weise, Marketing zu machen, benötigen, ist es wichtig, an der Stelle eben getrennte Units zu haben und eine andere Art und Weise zu arbeiten.
Habt ihr dann nochmal so schöne Diskussionen, dass du halt, dass sag ich mal, der Bereich Neukunden kommt und sagt, ja, ihr müsst mal mehr aus den Bestandskunden rausholen, damit ich hier höhere CACs haben kann, weil irgendwie ist Meta so teuer geworden, wir können die Kunden nicht mehr so günstig einkaufen wie früher, ihr müsst die besser ausquetschen.
Ja, ja gut, der grundsätzliche Anspruch ist natürlich immer da, dass das kommt. Aber dann, der Kollege ist schon selber sehr kosteneffizient unterwegs und versucht, seine eigenen CACs zu optimieren. Und ich versuche natürlich, so gut wie möglich meine CLVs zu optimieren und so viel wie möglich Wertbeitrag dann auch zu leisten.
Ich hänge gerade gedanklich bei diesem Punkt, weil das ist natürlich wahnsinnig wichtig und du hast natürlich eine extrem hohe Wechselwirkung. Also Thema Apfelschorle, dann kippst du ein bisschen mehr Wasser rein. Mhm. Wenn sie wieder zu dünn, gibst du wieder mehr Apfelsaft rein. Mhm. Also so dieses, wie schnell reagiert ihr dann auch, wenn ihr sagt, okay, wir haben da eine Kampagne gefahren, wir haben irgendwie neues Messaging probiert und die Kunden, die wir da reinholen, die scheinen einen höheren CLV zu haben, da könnt ihr aufdrehen, ihr könnt, sag ich mal, die Customer Acquisition Cost per Conversion, whatever, könnt ihr um 20% anheben in der Kohorte über den Kanal oder so.
Ja, also da haben wir tatsächlich ein super Setup. Wir stimmen uns wöchentlich, also ich mit dem Kollegen sogar häufiger, mit den Neukunden-Marketing-Kollegen. Aber wir haben tatsächlich einmal die Woche auf Top-Level eine Runde, wo wir uns mit Risk, Pricing und den Marketing-Units abstimmen, inklusive C-Level, und dass wir uns anschauen, wie ist die aktuelle Margensituation, wie ist die Marktsituation. Im Kreditgeschäft ist natürlich Risk auch immer noch ein großes Thema. Wie können wir das ausbalancieren? Und stimmen uns einmal die Woche in großer Runde tatsächlich ab, genau das alles nachzulösen.
Wie sieht so ein Meeting aus? Also wälzt ihr dann in erster Linie Kennzahlen oder habt dann irgendwie die drei KPIs, die ihr euch nur anschaut? Wie tief geht ihr da in die Zahlen rein? Und wie viel ist da, sage ich mal, dann auch Zahlen unabhängig, dass halt über Messaging gesprochen wird, dass über irgendwie unser Gefühl ist, dass, oder ist das wirklich so rein, sag ich mal, Excel-Sheet auf und los? Ja.
Also es ist schon sehr zahlengetrieben natürlich. Man muss das, also es muss ja auch praktikabel bleiben an der Stelle. Wir haben eine Stunde, die wir pro Woche investieren und haben dann auch Risk und Pricing mit am Tisch sitzen und dann zu tief ins Messaging reinzugehen. Das mache ich mit dem Kollegen tatsächlich one-to-one sozusagen. Aber auf der Ebene gucken wir uns einfach an, wie sind aktuell die Umsätze in den einzelnen Units, also wie läuft der Bestandskundenumsatz, wie läuft der Neukundenumsatz, wie wollen wir unser Pricing anpassen. Wie sieht im Moment die Risk-Situation aus? Wie ist generell die Marktlage aktuell auf der Ebene? Und dann ist ratzfatz eine Stunde vorbei.
Ja, das glaube ich dir. Also, dass das extrem zahlengetrieben und vor allen Dingen dann halt eben auch sehr schnell gehen muss, weil ihr dreht ja ein großes Rad. Was sind so die Kennzahlen, auf die du, machen wir mal eine kleine Abstufung. Was schaust du dir täglich an?
Ja, tatsächlich den Umsatz, den Bestandskundenumsatz. Und das macht aus meiner Sicht das Ganze auch so greifbar auf kommerzieller Ebene und auf Top-Level-Ebene, weil ich wirklich eine ultimative Größe habe, die im Unternehmen eine große Rolle spielt, auf die ich steuere. Und das ist der Bestandskundenumsatz. Ja. Und den gucke ich mir tatsächlich jeden Tag an, wie läuft es gerade etc. Die anderen Themen, wenn ich eher so in die, ich sag mal, Steuerungs-KPIs runtergehe, wie CLV, bei uns ist das in erster Linie eine Repeat-Rate etc., da gucke ich dann mittelfristig rein. Das wird auch, du merkst es, direkt schon komplexer an der Stelle. Aber unter Bestandskundenumsatz kann sich jeder was vorstellen. Das kann ich auf Top-Ebene steuern. Und da schaue ich mir wirklich täglich mit dem Team und der Organisation die Zahlen noch an.
Ich fühle mich noch zu einer Frage. wie definiert ihr Bestandskundenumsatz? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie vor 17 Jahren mal bei euch einen Vertrag abgeschlossen habe und dann jetzt heute wieder über, mach Brand Search, klick auf Google Ad, klick auf Aux Money und komme wieder rein, werde ich dann als Bestandskunde oder Neukunde gewertet?
Ich glaube, da hat jedes Unternehmen so seine eigene Art und Weise, das zu definieren. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sagen, du bist auf der einen Seite natürlich Bestandskunde, wenn du einen laufenden Kredit hast. Und dann geht es eben darum, in den Top-Up-Kredit, also Aufstockungskredit reinzugehen. Das heißt, schließt du on top nochmal zusätzliches Kreditvolumen ab. Und wir haben auch einen gewissen Zeitraum, bei uns sind es, glaube ich, 4 Jahre im Moment, wo wir sagen, okay, auch nach Abschluss und letzter Zahlung deines Kredites bist du immer noch Bestandskunde. Aber das wird natürlich irgendwann, schließt sich das sozusagen der Kreis. Wir haben komplett neue Leads und wenn Kunden lang genug nicht mehr bei uns einen Kredit hatten, dann werden sie auch irgendwann wieder zu Neukunden.
Ja, okay. Macht ihr das auch kanalspezifisch, dass gesagt wird, alles, was über CRM kommt, ist Bestandskundenumsatz. Wenn dann halt so ein Bestandskunde über Meta-Ads wieder reinkommt und wieder was kauft, dann ist er in Neukunde angesiedelt. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, noch als Kontext zu dieser Frage, die jetzt sehr, sehr vielleicht so ein bisschen korinthenkackerisch rüberkommen kann. Aber ich meine, du hast Ziele. Und du wirst an den Zielen gemessen und dann kämpft man natürlich auch dafür, dass so viel wie möglich des Umsatzes bei einem selber landet.
Genau. Also es ist ein bisschen so, wie du sagst, aber genau umgekehrt gedacht quasi. Also wenn du vom Bestandskunden auskommst und überlegst, wer ist ein Bestandskunde, dann ist jeder Umsatz, den diese Person macht, Bestandskundenumsatz. Und es ergibt sich genau umgekehrt. Ich habe eben gesagt, dass wir im Bestandskundenbereich nicht die Herausforderung mit hohen Media-Budgets haben, sondern die Begrenzung der Menge von Bestandskunden. Das ist sozusagen die Herausforderung, die wir haben. Unsere Kanäle sind extrem günstig, sprich E-Mail, Brief, SMS, Push. So, wenn wir die rausschicken, dann machen wir das an unsere Bestandskunden und können darüber super günstig Umsatz machen. Im Neukundenbereich konzentrieren sich die Kollegen auf die Neukunden. Das heißt, die teuren Kanäle und die teuren Adspends bei Meta, bei Google, wo auch immer, gehen an die Neukunden, die ich gar nicht mit den anderen Kanälen erreiche. Und das ist der Twist an der ganzen Geschichte. Ich versuche natürlich, die Kunden, die ich auf den günstigen Owned-Kanälen erreiche, darüber zu konvertieren und nicht, wie es oft in Unternehmen der Fall ist, über teure Paid-Kanäle. Und darüber generieren wir unsere super Margen und unsere Kosteneffizienz, weil wir die über günstigen Owned-Kanäle rausgehen.
Okay, also dann setzen wahrscheinlich dann die Kollegen im Neukundengeschäft halt eben auch viele Negativlisten ein, wo dann möglichst Bestandskunden ausgeschlossen werden. Ich kenne es aus anderen Unternehmen zum Teil auch schon im Controlling gesehen, dass halt eben sich das Neukundengeschäft komplett schön gerechnet wird, weil die Bestandskunden auch über Google Ads und Meta eingekauft werden, natürlich eine wahnsinnige Conversion Rate haben und damit quasi quer subventionieren, dass eigentlich man das Neukundengeschäft zu teuer einkauft.
Genau, also es ist total spannend. Wir haben das auch schon tatsächlich gehabt, dass wir im Bestandskundenbereich versucht haben, über Paid-Kanäle auszuspielen und im Verhältnis zu den Neukundenkampagnen hatten wir super Cost of Conversion. Aber für uns im Bestandskundenbereich hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil es viel zu teuer war. In einem Unternehmen, wo du diese verschiedenen Units nicht hast und diese unterschiedliche Steuerung auf Umsatztypen, vermischt sich das irgendwie und dann wäre es wahrscheinlich eine super Meta-Kampagne gewesen, die einen super Cost of Conversion gehabt hätte und du hättest wahrscheinlich gesagt, okay, da gebe ich jetzt Vollgas. Und das ist bei uns eben einfach nicht der Fall, weil wir das sauber trennen bis oben hin quasi.
So, ihr, so wie ich das wahrnehme, seid wahnsinnig weit bei diesem Thema. Ich sehe es bei vielen Unternehmen, dass es entweder siloartig gelöst wird oder Bestandskunden halt irgendwie nicht so diese große Aufmerksamkeit kriegt, zumindest nicht aus einer Marketingperspektive, eher halt eben, sage ich mal, aus einer Account-Management-Perspektive oder so. Wenn du jetzt in ein Unternehmen gehen würdest, was nicht auf dem Level ist, wo ihr es seid, und da kommt jemand und sagt, Markus, du hast das ja bei Aux Money da super erfolgreich gemacht, habe ich im Podcast gehört, kannst du da sowas bei uns aufbauen? Was wären so aus deiner Erfahrung erstmal diese Grundvoraussetzungen, dass man das überhaupt vernünftig auf die Straße gebracht kriegt?
Also ich denke erstmal, diese grundsätzliche Denke ist wichtig. Das muss im Unternehmen verankert werden. Also dass man wirklich sagt, der Kundenbestand ist ein Asset, das ich aktiv managen muss. Und das kriege ich natürlich im operativen Setup gut hin, indem ich eine Umsatztypisierung aufsetze und sage, okay, ich habe meinen Bestandskundenumsatz und ich habe meinen Neukundenumsatz. Da fängt es ja in vielen Unternehmen schon an, dass man das nicht hat. Und ansonsten sind es die Dinge im Bestandskundenmarketing. Also, dass ich sage, okay, Marketing Automation, transparente Datenbasis. Natürlich ist für ein Bestandskundenmarketing auch super wichtig, dass die Produkterfahrung stimmt, der Customer Service. Das ist ja, letztendlich ist ja ein Riesenpaket, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich jetzt sage, ich fange bei Null an, ist jetzt die Frage, wo. Also wenn ich jetzt im Unternehmen anfangen würde, würde ich natürlich sagen, okay, mach dir mal Gedanken über deine Brand und deine Brand-Message. Mhm. Mach dir Gedanken über dein Performance-Marketing, erstmal Volumen reinschaffen und so weiter. Aber es kommt einfach darauf an, auf den Reifegrad des Unternehmens und wo ich aufsetze. Aber ich glaube, erstmal diese Denke zu haben, ist aus meiner Sicht super hilfreich.
Also Neudeutsch-Mindset.
Genau.
Muss ein Retention-Mindset irgendwie erstmal etabliert werden.
Genau.
Dass wir jetzt Berater sprechen dann quasi. Ja, aber ansonsten halt.
Möglicherweise hast du das jetzt
gesagt. Ja, ich bin ja Marketing. Ich muss ja mit den Buzzwords um mich schmeißen. Aber dieses Thema Umsatztypisierung natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Also wie habt ihr einfach nur diese beiden Klassen, einfach nur Neukunden, Bestandskunden oder geht ihr da noch granularer dran?
Ja, also grundsätzlich haben wir innerhalb des Neukundenumsatzes haben wir noch Partnerumsatz und Direktumsatz. Das ist so ein bisschen Oxmoney spezifisch. Also Direktumsatz kommt direkt über uns und Partnerumsatz kommt über unsere Partner. Wir haben ja Aggregatoren, wo man einen Kreditvergleich machen kann, über die man dann letztendlich
okay. Wir
auch Umsatz bekommen. Das ist es eigentlich. Im Rahmen des Bestandskundenumsatz geht es runter zu mir und da schaue ich mir einfach an, ein Level tiefer, was funktioniert am besten? Wie bekomme ich die beste Conversion hin? Wie bekomme ich die sauberste Balance zwischen, ich sage mal, im E-Mail-Marketing, Unsubscribes und Frequenz hin, gleichzeitig maximierter Marge, etc. bei maximiertem Umsatz, solche Geschichten. Also geht schon sehr stark in diese Komplexitäten rein. Und ich finde, das ist natürlich auch manchmal auch das, was Bestandskundenmarketing das Ganze herausfordernd macht in Bezug auf die Kommunikation.
Mhm.
Weil, also Komplexität ist der Feind von Bestandskundenmarketing. Es geht sehr schnell in beliebige Komplexitäten rein, weil ich mir Gedanken in bestimmte Segmentrichtungen mache, weil ich mir überlege, welche Kanäle konvertieren am besten, welche Trigger nutze ich etc. Und das geht ja dann sehr auch in Automatisierung und Datenkomplexität rein.
Da wäre dann wahrscheinlich zum Start, wenn wir jetzt mal da zurückgehen, sagen, fangen damit an, bloß nicht anfangen und ich habe jetzt hier meine 100.000 Bestandkunden, dann mache ich jetzt erstmal 73 verschiedene Untergruppen raus und sowas. Also erstmal lieber schlank starten und dann Komplexität steigern wahrscheinlich.
Genau. Also ich denke, das Mindset ist erstmal wichtig und dann, was ich eben gesagt habe, das ist auch manchmal, das geht jetzt ein bisschen über das hinaus, aber wenn man, was ich im Kern mache, aber wenn man so den Bogen spannt, ist natürlich Tone of Voice. Wie spreche ich mit meinen Kunden? Wie ticken meine Kunden? Wie adressiere ich das Ganze? Also dieses Messaging, die Ansprache, Kundenansprache ist natürlich super wichtig. Das ist ein super zentrales Element. Und dann schaue ich mir natürlich an, wenn man bei Null anfängt, muss ich erstmal Volumen im Markt kriegen, Performance-Marketing, wachsen, wachsen, wachsen. Dann schaue ich mir an, also wir haben über das Mindset haben wir gesprochen, über Typisierung haben wir gesprochen. Dann schaue ich mir an, wie kann ich eine Automatisierung aufsetzen, wie bekomme ich die Datenkomplexitäten erfasst etc. Also da kann man beliebig tief dann reingehen in
Komplexitäten. Okay, aber erstmal schlank starten. Okay. Thema Tone of Voice und Messaging, testet ihr da noch viel oder habt ihr da jetzt so einen Status erreicht, wo ihr sagt, naja, passt schon?
Also da testen wir auch tatsächlich noch viel. Mhm. Ich glaube tatsächlich, die Herausforderung bei uns ist, wir haben relativ viele Daten und das so hinzubekommen, dass ich Gruppen isoliere, die ich über ein dediziertes Messaging besonders erfolgreich ansprechen kann. Das heißt, erstmal einzugrenzen und zu sagen, ich kann alle Kunden mit einer Message ansprechen.
Mhm.
Brauchst du einen Kredit? Brauchst du mehr Geld? So. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber innerhalb dieser Gruppen zu schauen, wie kann ich da nochmal dedizierter reingehen und spezielle Messages stricken, da sind wir eigentlich kontinuierlich dran und versuchen besser zu werden.
Mhm.
Und die Komplexität gleichzeitig nicht zu übertreiben, weil ich muss alles letztendlich in letzter Konsequenz in eine Automatisierung reinkippen können.
Ja, ich kenne das von Marketing Automation, machen wir auch viel, so ich sag mal, auch in dieser Brücke zwischen Marketing und Sales. Das heißt, Leads werden generiert und die sollen dann an den Vertrieb rangeführt werden. Und dann kommen halt eben auch zum Teil Kunden, die dann auch ein komplettes Whiteboard schon vollgeschrieben haben mit Verästelung und wenn er da reagiert, dann das, wenn nicht, dann das und so weiter. Und denkst du, ja, und dann schickt ihr da irgendwie 30 Leads da durch und dann so.
Also ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig, einfach kontinuierlich zu testen und sich anzuschauen, was funktioniert am besten. Ich kann beliebig komplex werden, das ist irgendwann nicht mehr handelbar. Das heißt, ich muss einfach auch überlegen, was mache ich nicht? Also wo gehe ich nicht in die Komplexität rein, weil es eben irgendwann nicht mehr automatisiert abbildbar ist. Wir sind eben nicht im Tante-Emma-Laden, sage ich jetzt mal, wo der Kunde reinkommt. Ich kenne ihn seit 2 Jahren persönlich, schüttel ihm die Hand und kann es total super zugeschnitten machen.
Mhm.
Man stößt eben irgendwann an Grenzen, wenn die Segmentierung und die Komplexität zu groß wird und dann verliere ich auch Dinge. Also es ist vielleicht als kleine War-Story an der Stelle. als ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres zu Aux Money gekommen bin, ist eine der ersten Themen, die wir uns angeguckt haben, die Komplexität in der Segmentierung im Kundenbestand.
Mhm.
Und wir haben das bereinigt und sauber aufgesetzt und haben darüber zweistelliges Wachstum erreicht, also im Bestandskundenumsatz, aber Bestandskundenumsatz ist ein sehr substanzieller Treiber bei uns, on top zum organischen Kundenbasiswachstum. Also wir wachsen als Unternehmen über die Neukundenakquise sehr stark. Das heißt, unser Kundenbestand wird immer größer. Und zusätzlich zu diesem Wachstum haben wir nochmal ein zweistelliges Wachstum gehabt, dadurch, dass wir einfach die Segmente bereinigt haben, um das mal platt auszudrücken. Also top-down durch unsere Customer Base durchgegangen sind, haben uns angeguckt, wo verlieren wir Reichweite, wen sprechen wir wie an und wie kann man das Ganze nochmal vereinfachen.
Also das heißt im Prinzip, wenn du sagst, Bestandskunden, das Neukundenmarketing macht einen guten Job, das heißt die Basis wächst und Bestandskundenmarketing macht auch einen guten Job, das heißt da wird prozentual mehr rausgeholt, hast du so einen schönen kleinen Hockeystick. Also jetzt nicht unbedingt exponentielles Wachstum, aber schon durchaus ein sehr stark beschleunigtes Wachstum.
Genau, genau. Plus es ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn der Kundenbestand wächst, dann steigt die Komplexität einfach durch die Größe und durch die Menge, die man da hat. Und dem muss man auch noch entgegenwirken. Das heißt, alleine sozusagen das Wachstum 1:1, das Wachstum des Kundenbestandes in Umsatzwachstum umzumünzen, das ist schon Anstrengung.
Mhm.
Plus dann noch Effizienzen, die man zusätzlich heben kann und dann nochmal in Richtung Hockeystick geht tatsächlich.
Ein Thema Frequenz, das hatten wir vorhin mal kurz angerissen. Gibt es wahrscheinlich auch Variationen von bis, wie oft Leute von euch kontaktiert werden, je nachdem, wie lange sie Kunde sind und was für ein Kunde. Aber was ist so eine Frequenz, wenn ich jetzt bei euch einen Kredit habe, wie oft höre ich dann von euch?
Also es ist tatsächlich so, dass wir, also es ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Kanäle ticken. Also es gibt da unterschiedliche Kanäle. Also wie viel Zeit haben wir? Aber wir haben natürlich Kanäle wie SMS und Push-Nachricht. Die sind extrem persönlich. Da versuchen wir die Frequenzen etwas relativ weit unten zu halten, damit der Kunde sich nicht abmeldet von dem Kanal. Wir haben den Kanal Brief, da versuchen wir auch überschaubar zu bleiben, was die Frequenz angeht, weil da Kosten mit verbunden sind. Das, wo wir eigentlich am hochfrequentesten unterwegs sind, sind die E-Mails. Und da würde ich sagen, sind wir schon relativ weit oben. Wir haben unsere Unsubscribes und die E-Mail-Frequenz gut ausbalanciert und sind so bei 1 bis 2 Mal je nach Segment die Woche, die wir die Kunden ansprechen. Das kommt natürlich sehr stark drauf an und da kommen wir in diese Segmentierung rein. Wie interessiert ist der Kunde gerade an unserem Kredit? Zeigt er Engagement? Dann gehen wir vielleicht ein bisschen höher. Ist er eher so im Ruhemodus? Dann fahren wir ein bisschen runter. Das heißt, da muss man sich sehr gut anschauen, wo ist der Sweet Spot, um den Kunden nicht zu belästigen? Der Kunde fühlt sich belästigt, meldet sich ab. Ich verliere den Umsatz für die Zukunft, den ich über Marketing machen kann. Wenn ich die Frequenz hochdrehe, habe ich mehr Kontaktpunkte, kann im Prinzip mehr Umsatz machen mit dem Nachteil, den ich gerade genannt habe. Und da den Sweet Spot zu finden, ist herausfordernd. Und es ist nicht nur die Frequenz. Also Frequenz ist immer ein Thema, aber zu sagen, wen spreche ich tatsächlich an? Was nutze ich als Trigger? Spiele ich regelmäßig an? Nutze ich Verhalten als Trigger? Das sind alles, also es ist im positiven Sinne ein Rabbit Hole. Also das heißt, man muss einfach reingucken, muss sich angucken, wo lohnt es sich am ehesten reinzuschauen und das dann zu optimieren. Über Testing rauszufinden und dann tiefer einzusteigen, genau an dem Punkt.
Mhm. Basis, Daten. So hatten wir auch vorhin eingangs schon, was sind so die Grundvoraussetzungen? Natürlich brauche ich gute Daten. So, das ist jetzt eine Aussage, die unterschreibt dir jeder zu jeder Zeit für jeden Marketingkanal etc. Was sind denn die wichtigsten Grundvoraussetzungen im Datenbestand oder im Bereich der Daten, die ich für Marketingmaßnahmen zur Verfügung habe, wo du sagst, ohne die brauchen wir gar nicht drüber reden?
Verständnis. Vielleicht jetzt nicht die erwartete Antwort, aber auch, um nochmal eine War Story einzubauen, einer meiner alten Arbeitgeber hat versucht, Marketing Automation einzuführen und es wäre fast ein Riesenfail gewesen, weil man es nicht geschafft hat, jenseits der Reporting-Dimension Daten für eine Automation operationalisierbar zu machen, für eine Automatisierung. Die Automatisierung entscheidet, ich schicke eine E-Mail, ich schicke keine E-Mail. Ich schicke einen bestimmten Text, ich schicke keinen Text. Ich muss die Daten sehr gut verstehen, um das automatisch ausspielen zu lassen. Und was man oft einfach hat, ist der Gap zwischen Analytics, Abteilung und Marketing-Fachbereich. Und diesen Gap muss ich schließen, um Marketing-Automation aufsetzen zu können. Das heißt, ich muss in beiden Units ein klares Verständnis dafür haben, wie Daten funktionieren und wie die andere Abteilung tickt, um diese Brücke zu schlagen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Es ist wirklich an der Stelle Verständnis.
Mhm.
Und alles andere, da kann man einfach, also ich würde sagen, aktives Management ist es. Ich gucke mir an, wie komplex sind meine Daten und fange klein an, wie du es eben beschrieben hast. Ich habe ein Kundenprofil, ich habe ein sauberes Opt-in-Management für meine Kanäle. Ich habe im schlimmsten Fall einen CSV-Export meines Kundenbestandes, den ich in irgendein E-Mail-Marketing-Tool hochlade und arbeite damit. Und dann werde ich peu à peu immer besser, setze eine Automation auf, versuche immer klarer zu werden, was meine Attribute, Kundenattribute und Kundendaten angeht, immer mehr Signale aus dem Kundenbestand aufzunehmen und immer mehr meine Botschaften auf den Kunden zuzuschneiden. Beantwortet das die Frage?
Ja, ich würde aber noch ein bisschen tiefer bohren, ja, beziehungsweise versuchen, es so leicht wie möglich verständlich zu machen. Weil so wie, was ich da jetzt rausnehme, ist, im wünschenswertesten Szenario habe ich ja so diese Single Point of Truth, wo alle Informationen zusammenfließen. Also, sag mal so, die ERP-Daten, also was der Kunde an Kohle bei euch lässt, welche Produkte er kauft, wie sein Thema Risk Management, wie sein Zahlungsverhalten ist und so weiter. Dann habe ich dann die CRM-Daten, wie reagiert er auf E-Mail, wie reagiert er auf Messaging etc. plus dann auch noch weitere Marketing-Daten wie Website-Besuche etc. Im Optimalfall habe ich das ja alles an irgendwie einer Stelle. Du hast aber gerade auch schon gesagt, offensichtlich ist es ja nicht die Grundvoraussetzung, weil ich kann ja auch einen CSV-Export aus meinem Kundenbestand machen, das ins E-Mail-Marketing tun und die dann anschreiben. Also ich kann ja auch erstmal ein bisschen hemmsiger starten, aber dann sukzessive die Daten möglichst in einen Topf dann reinzuschmeißen.
Genau. Also ich muss einfach anfangen oder ich kann einfach anfangen und muss immer letztendlich einen konsistenten Datenbestand haben, wo ich mich darauf verlassen kann, dass der funktioniert, wo ich sauber, also wir haben jetzt noch nicht über DSGVO etc. gesprochen. Also es muss ein sauberer Datenbestand sein. Ich muss ein sauberes Opt-out-Management haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ziehe ich mir immer mehr Daten rein aus immer mehr Quellen, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und die müssen natürlich konsistent sein. Die dürfen sich nicht widersprechen. Und das muss funktionieren, indem ich es sauber über eine Automation, über einen automatisierten Prozess ausspielen kann. Mhm. Und dann die Silos so weit wie möglich aufbrechen. Also es gibt auch Silos, die wir noch aufbrechen müssen. Also als Beispiel, wir sind aktuell, haben wir schon relativ viel bei uns in den Kundendaten drin, aber so die klassischen Customer Service Daten, die Interaktion an dem Punkt, das ist noch nicht ganz vereinheitlicht. Das sind noch zwei Silos, die wir aktuell haben und wo wir mittelfristig auch noch weiter reinwachsen wollen.
Da hast du mir eine Frage gerade nämlich weggenommen quasi. Nee, ist ja wunderbar. Dann passt die ja auf jeden Fall ganz gut. Nämlich, wie landen Informationen aus dem Customer Service und Support, wenn die Leute dann halt eben da aufschlagen und sagen, hört mir auf, weniger E-Mails zu schreiben. Fangt an, weniger E-Mails zu schreiben. Oder wenn man Sachen aus Risk Management, die dann da kommen und sagen, boah, die Kunden irgendwie, also so, wie fließen diese Sachen dann zusammen, auch Beschwerden, Rückfragen, also so, wie erfahrt ihr darüber?
Also im Moment muss man fairerweise sagen, es ist sehr viel über manuelle Themen. Also wir machen Tickets hin und her. Ist genau die Datendimension, an der wir tatsächlich noch arbeiten aktuell. Mhm. Und das geht ja auch in beide Richtungen. Also es ist einmal so, dass wir Kundenservice-Signale für unser Marketing verwenden könnten. Aber umgekehrt, wenn der Kunde sich im Kundenservice meldet und sagt, er hat Marketing von uns bekommen, ist es natürlich auch gut und hilfreich, wenn der Kunde einen 360-Grad-Blick auf den Kunden hat und sagt, sehen kann, was der Kunde alles an Kommunikation bekommen hat. Also wir haben viele Dinge. Wir haben Webseiten-Daten schon bei uns. Wir haben die komplette Kundenhistorie, Produkthistorie etc., die gesamten Marketingdaten bei uns. Aber wir hangeln uns peu à peu da durch und Kundenservice ist tatsächlich noch ein Thema, wo wir reinwachsen.
Okay. Nun, wenn du jetzt mal so deine Reise, du hast gesagt, Anfang letzten Jahres hast du ja angefangen bei Oxmoney. Was waren so jetzt die Learnings so aus den letzten, was haben wir dann jetzt, 15 Monaten? Was würdest du da unbedingt Leuten irgendwie ins Notizbuch reindiktieren?
Puh, jetzt mal eben, ich würde sagen, um es allgemein zu sagen, Komplexität ist der größte Feind der Retention und des Bestandskundenmarketings. Das heißt, versucht eure Komplexität im Kundendatenbestand und im Arbeiten mit dem Kundenbestand zu minimieren und das Ganze handelbar zu halten. Das ist eine wichtige Geschichte aus meiner Sicht. Das zweite ist, wir hatten uns über Frequenz unterhalten. Selektion schlägt Frequenz. Das heißt, ich hau nicht einfach so viel wie möglich an meine Kunden raus, auch wenn es nichts kostet, sondern ich versuche zielgerichtet, die Kunden anzusprechen mit möglichst hoher Relevanz zum richtigen Zeitpunkt, um den Kunden nicht zu verbrennen an der Stelle. Und was wir zu Anfangs gesagt haben und was ich so toll finde bei Oxmoney, ist eben einfach, wenn Bestandskundenmarketing nicht sauber wirtschaftlich eingeordnet wird, wird es operativ. für einen operativen Kanal, der eben so mitläuft und man lässt eben echt viel auf der Straße liegen an Potenzial.
Ja, ich meine, da spielt dir ja dann auch total in die Karten, dass ihr quasi auf gleicher Ebene wie das Neukundenmarketing direkt quasi unter Geschäftsleitung angesiedelt seid, sodass man da auch dieses Thema potenzielle Grabenkämpfe, welcher Umsatz wird jetzt welchem Kanal dann zugeschrieben, da auch wahrscheinlich auf einem kurzen Weg irgendwie geklärt werden kann dann.
Genau, also man muss auch fairerweise sagen, du hast auch eben von Silos gesprochen, wir sind total kollegial miteinander und wir tun auch bestimmte Dinge für den jeweils anderen. Also bei uns laufen als Beispiel ganz viele Lead-Kampagnen auch, die auf den Neukundenumsatz einzahlen. Das heißt, an der Stelle partizipiert sozusagen auch der Neukundenumsatz von uns und umgekehrt wären wir nichts, wenn wir nicht gute und wichtige Neukunden bei uns reinbekommen würden, die wir dann im Rahmen des Repeat-Marketings, des Bestandkundenmarketings in den Upsell oder Cross-Sell dann auch bringen können.
Und jetzt haben wir so drüber gesprochen, was ihr da alles schon auf die Straße gebracht habt. Und jetzt mal, hört ja keiner zu. Habt ihr mal richtig schön was verkackt, also irgendwelche Aktionen im Bereich vom Bestandskundenmarketing, wo du sagst, das hat uns mehr Geld gekostet als gebracht.
Kannst
du?
Also glücklicherweise ist da noch nicht so viel passiert bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Aber es gibt tatsächlich die zwei Dinge, die ich eben schon genannt hatte, was ich finde, wenn man das Fettnäpfchen vermeiden kann, dann ist einem schon viel geholfen. Das eine ist dieses gemeinsame Verständnis Analytics-Abteilung und Marketing, dass man da sieht, dass man sauber eine Brücke baut, weil es ist noch was anderes, Marketing-Automation einzuführen, als ein Report zu verstehen, weil ich wirklich agiere auf Basis der Daten. Es ist ein aktives Marketing, das ich damit mache. Und deswegen darf dieser Gap einfach gar nicht mehr existent sein zwischen diesen beiden Abteilungen vom Verständnis. Das ist so die eine Geschichte. Und das zweite war eben tatsächlich, dass ich, ja, wie soll man sagen, das Glück habe, aber vielleicht educated Glück hatte, an der Stelle, an der richtigen Stelle reinzugreifen und so wirklich die top-down eine Analyse des Kundendatenbestands zu machen, mir anzuschauen, wo fließt welche Marketingkommunikation hin, wer wird nicht bespielt, etc. Und so durch eine reine Reichweitenerhöhung und Komplexitätsreduktion im Bestandskundenmarketing, wie gesagt, ein zweistelliges Umsatzwachstum zu realisieren und das wirklich auch top-level sichtbar zu machen durch den typisierten Bestandskundenumsatz.
Ja, was du gerade beim Thema Automation und dem Verständnis dafür gesagt hast, da finde ich es immer ganz praktisch. Wir machen ja insbesondere im B2B-Bereich viel Marketing-Automation, aber auch einige E-Commercer. Setz dich einfach mal gefühlt vor den Rechner eines Bestandskunden, denk dich mal in dessen Inbox und guck mal, wie oft du da mit welchen Botschaften aufschlägst. Also so, was würde das mit dir als Kunden machen? Ja. Ist das zu viel? Findest du das geil? Ist das einfach nur, oh, da will mir gerade jemand was verkaufen? Also da wirklich einfach mal diesen Stuhl einnehmen und dann zu gucken, ist die Automation, ist die Frequenz, ist das ansatzweise irgendwie, dass du sagst, ja, das könnte funktionieren.
Ja, genau. Und ich finde da wirklich, wie gesagt, das sind einfach Komplexitätsdimensionen, in denen man sich da irgendwie Gedanken drüber machen muss. Aber ich finde, es ist jeder, also ich weiß nicht, ich zumindest, ist schon total genervt gewesen von irgendwelchen Retargeting-Kampagnen. Also ich habe mir irgendwie das Sneaker-Paar im Internet angeguckt und habe es gekauft und bin die nächsten 2 Monate mit Sneaker-Werbung gespielt worden. Wir sprechen jetzt hier, ich finde, das ist plakativ. Es ist natürlich eher Neukundenumsatz an der Stelle, aber es ist total plakativ. Wenn ich in der Automation was falsch mache, dann, du hast es gerade selber gesagt, verkacke ich richtig, weil ich großvolumig Kunden auf die Nerven gehe, die sich abmelden und mein Asset maximal im Wert reduzieren, mit dem ich eigentlich sonst weiter Umsatz machen kann. Und das ist eine große Herausforderung und aber auch ein Riesenhebel und ein Riesenpotenzial. Weil wenn ich das nicht aktiv manage, wenn ich nicht jeden Tag reingucke, immer nachsteuere, immer mich auf die verschiedenen Situationen einstelle, lasse ich unheimlich viel liegen, weil der Kunde, der nicht abschließt, das merke ich nicht. Ne? Also irgendwann wird der Umsatz weniger. So, dann kann man sich überlegen, woher es kommt.
Ja, finde ich eine sehr schöne Perspektive. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir sprechen jetzt ungefähr 40 Minuten und wir haben nicht einmal KI gesagt.
KI.
Müssen wir nachholen. Ich finde, das können wir auch einfach so lassen, weil man kann natürlich da wahrscheinlich auch noch sehr viel den Ausblick machen und was wird da alles kommen. Aber ich finde die Perspektive, die wir jetzt hatten, viel wertvoller, nämlich wirklich so sich auf diesen Stuhl des Kunden zu setzen, gucken, welche Daten man hat und da von daran aus gucken, wie können wir den dann halt eben dazu bringen, dass uns doch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich zu neugierig. Aber trotzdem, so inwieweit ist das Thema AI bei euch insbesondere dann so in diesem Datenthema schon irgendwie präsent?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sehr stark über echte Automatisierung arbeiten. Mhm. Ich überlege, also aus meiner Sicht ist das Thema KI ein super Tool. Mhm. Ich kann damit super kreativ arbeiten. Ich kann Konzepte erarbeiten, etc. Ich finde, es wird schwierig, wenn ich unperfekten Datenbestand habe, den, glaube ich, jeder hat, und einfach ein Blackbox-KI draufsetze und die irgendwas machen lasse. Weil wenn, wir haben es eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort nochmal sagen darf, wenn man dann verkackt, ist es ein Riesenproblem. So, das heißt, ich glaube, dass KI fürs Bestandskundenmarketing und für diese ganze Automation ein perfektes Tool ist eigentlich, um es einzusetzen. Aber ich muss erstmal an den Punkt kommen, das ganzheitlich auf den Datenbestand draufzusetzen. Und da sind, glaube ich, die wenigsten Unternehmen bisher da. Was ich viel interessanter finde, um das jetzt auch mal zu pitchen, was wir mit KI machen, ich will da jetzt nicht tiefer reingehen, aber zu sagen, ich nehme mir einen einzelnen speziellen Use Case raus und sage, wir haben im Moment ein Ding, was wir uns gerade anschauen, wo wir das Engagement unserer Kunden erhöhen wollen. Über eine sehr personalisierte Auswertung und Ansprache, natürlich als DSGVO-konform etc. Und es guckt auch immer jemand drauf. Aber in die Richtung wollen wir gehen, dass wir uns einen sehr schmalen Use Case nehmen, der kontrollierbar bleibt und wo wir uns ganz genau angucken, funktioniert das DSGVO-technisch, funktioniert das Guardrailing-mäßig? Also kann ich der KI saubere Guardrails geben, in der die sich bewegen darf und dann auch das Richtige tut und damit an den Markt zu gehen? Also dieses ganze Thema, es ist immer so ein Buzzword, aber KI-Governance ist einfach ein Riesenthema. Ich kann nicht einfach die KI auf meinen Datenbestand loslassen und Marketing rausschicken lassen. Das kann ich tun, aber dann fliegt mir alles um die Ohren. Mhm. Und das in einer kontrollierten Art und Weise zu machen, da würde ich sagen, Wachstum von schmalem Use Case in die Größe und in die Breite.
Also so im Prinzip wie immer beim Thema Komplexität, klein starten, verstehen, gucken, was geht, das manuell begleiten, wie auch bei jeder Automation. Start mit Marketing Automation so simpel wie möglich. Guck, dass du das Schritt für Schritt machst, immer wieder nachjustierst und wenn du merkst, so ich kann aufdrehen, dann aufdrehen und nicht andersrum.
Ja, genau.
Weil genau, wenn du zu früh startest, zu wild wirst, dann weißt du auch gar nicht mehr, was genau schiefgelaufen ist, weil die Komplexität das und das einzufangen ist einfach viel zu groß.
Ja. Genau. Und es ist auch so, also ich will jetzt nicht zu weit aus dem Nähkästchen, aber ich habe ja auch mir in einem früheren Leben Brand Media mal angeguckt. Da geht es um sehr große Beträge an der Stelle, die natürlich für TV, Out-of-Home etc. ausgegeben werden. Und dann kommt man eben, es gibt solche und solche Angebote, aber von der Agentur das Angebot, das automatisiert über eine KI steuern zu lassen, welche Budgets man auf welche Kanäle setzt. Und da geht es um Riesenbeträge an der Stelle. Und dann zu sagen, bitte liebe Blackbox KI, mach das mal für mich und optimier das, finde ich, ist sehr gewagt. Und dann bin ich jemand, der sagt, ich starte lieber klein und baue das langsam auf, so dass ich sagen kann, es ist kontrolliert und ich komme nicht nachher in Teufelsküche inklusive DSGVO. Mhm.
Mark Zuckerberg sieht das übrigens anders.
Ja, genau.
So, mit Markus Zensen, Director Customer Retention bei Aux Money, habe ich genau über sein Thema gesprochen, nämlich über Customer Retention und wie wir mit Customer Retention, also allem, was irgendwie um die Kundenbindung, Kundenweiterentwicklung zu tun hat, wachsen können. Und ich finde das super spannend bei Aux Money, weil es ist ein separat geführter Bereich neben dem Neukundenmarketing mit eigenen Umsatzzielen, eigener Umsatzverantwortung. Und Markus ist über das ganze Thema als Ingenieur irgendwie über das Thema CRM genau in diesem Bereich gelandet und hat auch vorher andere Sachen im Marketing gesehen. Und ich fasse mal zusammen, was ich jetzt so alles hier mitgenommen habe. So, erstmal so der schnelle Pitch, warum sollten Unternehmen überhaupt in Retention investieren? Das ist eigentlich so naheliegend, aber wir sagen es trotzdem nochmal. Oder fangen wir anders an. Warum tun sie sich schwer damit? Eigentlich ist es leicht, aus einem Bestandskunden mehr Umsatz rauszuholen, aber es ist komplexer, das auf die Straße zu bringen. Neukundenumsatz zu generieren im Marketing und Vertrieb, das kennen wir alle, Bestandskunden. Das läuft halt nebenher und läuft meistens auch irgendwie ganz gut. Er hat gute Zahlen. Dabei wird halt eben aber viel auf der Straße gelassen und das Ganze aufzubauen, datenbasiert, ist halt ein dickes Brett. Aber wenn man es halt eben vernünftig macht, dann ist da ein richtig großer Hebel für den Customer Lifetime Value drin, also dass ihr aus jedem Kunden mehr Umsatz rausholt. Und das ist der in aktuellen Lage wichtige Hebel, dass ihr mehr für Neukunden ausgeben könnt, weil die Customer Acquisition Costs werden tendenziell steigen, weil Meta und Alphabet, kann man sagen, holen sich immer mehr von eurer Marge bis zur Schmerzgrenze. Und das heißt, ihr müsst diese Schmerzgrenze halt eben einfach erweitern. Und es ist halt Customer Retention ist der ROAS-trächtigste Kanal, also einfach auch was da die Effizienz angeht, was musst du investieren und was kommt hinten raus, den es überhaupt nur gibt. Im Neukundengeschäft haben wir meistens ein limitiertes Budget und müssen halt gucken, dass wir da so viel Neukundengeschäft wie möglich rausholen. Im Bestandskundengeschäft ist es andersrum, da haben wir halt eben das Asset, wir haben den Pool an Bestandskunden und müssen da halt eben gucken, dass wir so viel wie möglich Umsatz aus diesen rausholen, ohne sie halt zu vergrätzen, ohne sie auszuquetschen, damit das Ganze halt eben auch nachhaltig funktioniert. So, die größte Voraussetzung dafür ist, dass ihr halt eben einen sauberen Datenbestand habt. Und damit das auch wirklich gut funktioniert, ist auch das Zusammenspiel von Neu- und Bestandskundenteams. Ob das in Silos, ob das in einem Team arrangiert ist, scheißegal. Hauptsache, es ist aufeinander abgestimmt. Und dass da halt eben, so bei Aux Money ist es so, in wöchentlich eine Stunde werden dann die KPIs gewälzt und dann halt eben auch da Risk- und Pricing-Team mit drin, was in anderen Unternehmen dann vielleicht auch eher ein Produktmanagement ist und dann sehr zahlengetrieben drauf zu schauen, was funktioniert, wie steigen die Bestandskundenumsätze oder wie entwickeln sich die Neukundenumsätze, gibt es auch zum Beispiel Kundengruppen, die besonders gut funktionieren etc., also dass man daraus dann halt eben auch Ableitungen treffen kann. Oh. Erfolgsmessung, ganz klar, Bestandskundenumsatz. Wie entwickelt sich der? Markus schaut sich die Zahlen täglich an und darüber hinaus dann, sagen wir mal, mit einem längeren Zeitraum sowas wie Repeat Rate, also wie oft kauft jemand und wie ist der Customer Lifetime Value, macht täglich keinen Sinn, aber sollte man in größeren Zyklen dann natürlich auch schauen, ob da die Kurve so langsam nach oben geht. Was ist die Grundvoraussetzung, dass das Ganze funktioniert? In erster Linie Mindset, wie wir Buzzword-Bingo-verliebten Marketer so gerne sagen. Also diese Grundeinstellung dafür erstmal zu verstehen, dass das einfach ein wahnsinnig wertvolles Asset ist, ein Hebel, den man halt eben clever bedienen muss und dass das halt eben aktiv gemanagt werden sollte und nicht einfach durch Zufall, ja, wird schon wieder kaufen und wenn nicht, ja, schade, sondern dass man da halt eben dann die Grundvoraussetzung Datenbestand schafft, also Trennung von Bestands- und Neukundenumsatz, auf der Basis dann entsprechend sukzessive mit möglichst wenig Komplexität Automation-Prozesse aufsetzen, testen, lernen und dann immer weiter automatisieren, die Komplexität dahingehend steigern. Nicht, weil man Komplexität mag, sondern weil man dadurch dann halt eben einfach immer mehr Stellschrauben hat, an denen man drehen kann, um mehr rauszuholen. So, E-Mail, der beliebteste Kanal, weil extrem kosteneffizient und nicht so persönlich. Post, also Briefe, Postkarten verschicken ist halt teurer. Auch zum Beispiel Messenger-Kanal, WhatsApp ist auch teurer im Versand. Plus ist es halt persönlicher und nerviger. Also da muss man dann halt auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also E-Mail, die E-Mail ist nicht tot. Ganz im Gegenteil, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man da halt eben das sukzessive aufbaut, nicht zu viel Komplexität reinmacht, lernt und halt eben seinen Datenbestand immer weiter, ja, optimiert. Niemand hat einen perfekten Datenbestand, aber man sollte sich diesem nähern und möglichst halt eben auch so viele Systeme wie möglich zusammenführen und nicht irgendwelche Inseln haben. Dann kann man aus dem ganzen Bereich Customer Retention eine ganze Menge rausholen, so wie Markus das auch schon gerade mit ein paar Zahlen auch relativ transparent dann auch gezeigt oder mitgeteilt hat auf jeden Fall. Und dementsprechend da noch so der letzte Punkt, setz dich, wenn du mit diesem Thema startest, am liebsten auf den Stuhl des Kunden und überleg mal, das, was du dir da gerade an Kommunikation und Automation vorgestellt hast, wie würdest du das finden, wenn du auf der anderen Seite als Empfänger säßest und von da aus dann überlegen, was dann Sinn macht und dann testen, lernen und weiterentwickeln. Also wahnsinnig großes Thema, völlig unterrepräsentiert, auch bisher hier im Podcast, muss ich ganz klar gestehen. Und dementsprechend bin ich mega, mega dankbar für all den Input. Was habe ich noch Wichtiges vergessen? Was müssen wir noch für die mitgeben, damit die Flagge des Customer Retention noch höher gehalten wird?
Boah. Also ich habe mir, das ist ja jetzt nicht der erste Podcast, also an dem ich aktiv bei dir teilnehme, ja, aber ich habe mir schon ein paar angehört. Ich fand die Zusammenfassung jetzt schon perfekt. Es war super, wie bei den meisten, die ich bisher von dir gehört hatte oder sogar allen. Ja, also ich finde, es ist manchmal, man ist so als Bestandskundenmarketier, manchmal so hat man das Risiko des Imposter-Syndroms, weil es eben einfach relativ komplex ist, weil es eben nicht ganz so sichtbar ist. Da einfach mit stolz geschwellter Brust und aktiv Bestandskunden managen, darüber Margen heben, Neukundenakquise querfinanzieren und ein ausbalanciertes Wachstum im Bestand und im Neukundenbereich enablen im Unternehmen, inklusive der Strukturen, die dazu gehören, im positivsten Sinne, nämlich sauber zu steuern über Umsätze und entsprechende Units auch.
Finde ich noch ein ganz wichtiges Plädoyer zum Schluss. Also wirklich da Bestandskundenmanagement, breite Brust da rein, weil das ist halt einfach so ein wahnsinnig wichtiger Hebel. Und natürlich, dann gehst du über eine OMR und eine Demexco und dann ist dann ganz, die ganzen shiny Objects sind dann halt eben dann bei den Ständen, wo halt eben viel Mediabudget drüber läuft. Man frage sich, warum das dann immer so leuchtend ist. Aber da kann, glaube ich, das ganze, die ganze CRM-Branche noch mit bisschen mehr Selbstbewusstsein auftreten.
Genau.
So, lieber Markus, vielen, vielen Dank für all die Insights, dass du heute eben auch so tief bei euch in den Maschinenraum hast reinblicken lassen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es super, super spannend, mal einfach noch eine andere Perspektive auf das Thema Marketing zu bekommen. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Wenn du mit dem Markus in Kontakt treten willst, einfach auf LinkedIn anhauen. Behaupte dich jetzt einfach mal, er nickt, das ist schon mal gut. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.